Willkommen zu Forza, einem Fußballpodcast vom Blick. Mein Name ist Tobias Wedermann, Fußballchef vom Blick. Und ich bin heute wahrscheinlich zum letzten Mal in dieser Saison mit dem Florian Ratz, Fußballreporter vom Blick. Hoi Florian.
Hallo Tobi.
Wie hast du meine Abwesenheit überlebt? 3 Folgen hast du müssen machen ohne mich.
Ja, ich habe dich nicht vermisst.
Das ist
aber irgendwie habe ich es halt trotzdem müssen machen.
Nein, ich muss dir vielleicht noch ein Kompliment machen und ich habe auch viele Hörerinnen und Hörer, die mir geschrieben haben, betreffend der Folge vom Ano Kanagasingam. Die war grossartig gewesen.
Ja, aber das ist ja an ihm gelegen. Findest,
man muss schon die richtige. Du musst jetzt für einmal nicht so tief stapeln.
Nein, ich bin nicht tief stapeln, aber ich habe ja nicht gewusst, ich habe ihn ja nicht kennt. Du hast eigentlich das abgemacht gehabt. Und dann haben wir gefunden, es ist gerade so eine gute Zwischenfolge. Und ich finde, auch wenn das noch nicht gelost habt, gehen sie los. Und zwar nicht wegen mir, sondern wegen Anogen, wo wirklich einfach toll erzählt über den Schiedsrichterberuf.
Ja, hast du es wirklich super gefunden. Und ich glaube, es hat auch innerhalb von den Schiedsrichter oder im Schiedsrichterwesen ist sehr gut angekommen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht dann im Herbst oder so wieder mal jemand kommt, ist sehr gross.
Cool.
Ja.
Dann müssen wir Werbung machen schnell, oder?
Genau.
Hast du das auf dem Schirm?
Ja, unbedingt müssen wir Werbung machen. Nämlich am Donnerstag.
Das ist mega schnell.
Am Donnerstag schon, der Übermorgen.
Ja.
Ist eine grosse Konferenz, nein, der grosse Fußballtag im Arthaus Le Paris in Zürich. Geht um 8 Uhr los, wenn ich das richtig gesehen habe. Und es ist der Florian und ich, Forza, gegen Sikora Gisler und dritte Halbzeit, wo 2 Vertreter
sind. Tim und Paulus und Dominik Wiemann.
Genau. Wo wir über die WM werden philosophieren. Und ich habe in der Vorbereitung herausgefunden, dass wir da noch eine schöne Anekdote haben von der letzten WM, eine gemeinsame, wo wir nie miteinander besprochen haben, außerhalb von dieser WM in Katar. Und ich freue mich darauf, dass wir das am Donnerstag machen können. Es gibt noch ganz wenig Tickets. Der Raum von 400 Leuten ist fast voll. Wenn ihr noch eins wollt haben, dann geht auf die Arthouse-Website und dann könnt ihr gerade das Ticket kaufen.
Und ich habe vorher gerade ein aufgeregtes WhatsApp noch bekommen von einem guten Freund von mir, wo nochmal ist nachschauen und dort steht ab 16. Und
ich habe ähnliches aufgeregtes Ding bekommen, ja.
Und ich habe ihm jetzt aber erlaubt, dass er seine U16 von daheim mitnehmen darf, seine 2 Söhne.
Ja, sollen vielleicht einfach nicht gerade einen Bacardi Breeze oder so oder Papst.
Das
ist überhaupt noch?
Würde ich sagen, sie sind ja dann unter Obhut von der elterlichen Gewalt, genau so.
Gut. Musst du noch irgendwelche Werbung machen?
Nein.
Gibt es noch einen Live-Saus ab nächste Woche?
Nein, nicht. Weil würde mich gerade überraschen. Ich würde mich auf den linken Fuß wünschen.
Weißt du es nicht? Ja, nein, es wird ja so sein, das kann man vielleicht schnell sagen. Ich gehe am Montag in Richtung USA. Du bist der Touchmeister in Sachen Forza von Zürich aus. Und wir werden sehr, sehr viele schöne und interessante, hoffentlich, Sendungen liefern im Rahmen von Forza, aber nicht mehr gemeinsam.
Genau, aber auch nicht gegeneinander. Genau. Und ja, und doch, es wird spannend. Also ich habe etwas zu tun. Es ist sehr interessant. Der Ferienmonat Juni und Gäste in Sendungen einladen. Es ist ich tue mit heißen Nudeln gestrickt, sagen wir es mal
gut.
So.
Gut. Also falls es noch Experten gibt, die möchten kommen, meldet euch beim Florian Ratz.
Ehemalige WM-Spieler und so.
Was möchten wir starten? Mit dem grossen Ostschweizer Megaknall, oder?
Ja, wenn wir zuerst mal im FC St. Gallen gratulieren, glaube ich, da müssen wir etwas Positives haben, aber es ist schon wahnsinnig, wie das jetzt so. Aber zuerst mal, also. Ja,
herzliche Gratulation.
Ja. 57 Jahre seit dem letzten Cup-Sieg, 26 Jahre seit dem letzten Pokal. Mega wichtig für den Club.
Ja.
Mega wichtig für die Region und es ist, wie vorausgesagt, glaube ich, ein recht cooles Fest in St. Gallen und irgendwie dann ist es auch schön, an einem Pfingstsonntag, Match relativ früh, man kann da irgendwie in oben rein feiern und so.
Niemand hat am Moment müssen, also die Wirtschaft wäre wahrscheinlich in der Ostschweiz wäre lahm gelegen, wenn jetzt gestern am Montag ein normaler Arbeitstag gewesen wäre, darum, das ist auch noch gerade in die Karte gespielt, Pfingstmontag.
Das Bruttosozialprodukt dankt.
Ja.
Ja, und dann fängt es halt schon an.
Also, wenn wir noch über Spiel reden, irgendwie gross, es ist ja so ein bisschen die erwartete Rollenverteilung gewesen, die dann auch entsprechend auf dem Platz so, also es hat keine grosse Überraschung gegeben während dem Spiel, oder? Außer die Rohkarte.
Außer die Wahl vom Lukas Watkowiak, der zuerst sich entscheidet, der einzige Mensch in Umkreis von 100 Metern anzuginken.
Ja.
Und dann, ich habe mir das dann überlegt, aber du als Goalie überlegst gar nicht. Durchlaufen los, Einzelschießen und denken, wir sind ja immer noch der Superligist, wir sind super im Match, wir haben die komplett im Griff, wir gewinnen halt 3-1. Oder an der Hose ziehen und das Risiko gehen. Es hat sich ja jetzt
im Affekt ausgezahlt. Hast du wahrscheinlich Mühe, denkst einfach da, das Goal zu verhindern, oder? Und dann hätte ich jetzt gesagt. Aber ich habe mir das genau die gleichen Gedanken gemacht. Ob es allenfalls gescheiter gewesen wäre, ihn einfach durchzulaufen.
Darauf zu hoffen, dass dem noch die Nerven versagen oder so, dann schießt er noch am Post.
Ja.
Aber ja, das ist ich habe mir so überlegt, Dalibor Stevanovic, also der Trainer von Stade Lausanne Uschi, wo ja im Gespräch war beim FC Luzern. Und
bei Lausanne Sport.
Und bei Lausanne Sport macht es absolut Sinn, oder? Ich habe mir dann noch überlegt, zum Beispiel, während dem Cupfinal wartet der Stefan Anschau, bis der Cupfinal durch ist, bis er den Stevanovic holt. Ich habe das Gefühl, der wäre ein Gamble wert. Und vielleicht bei einem Westschweizer Club, wo es mit der also er schwätzt ja sechs Sprachen, aber Deutsch gehört nicht dazu. Weil ich habe schon gefunden, in der ersten Halbzeit hat es x so Situationen gegeben, wo, wenn sie nicht so nervös gewesen wären, wo sie St. Gallen recht auseinandergerissen hätten. Aber man hat es halt am Schluss nicht, weil dann wieder der letzte Pass nicht kam. Ich habe gefunden, die erste Halbzeit haben sie das eigentlich richtig. Ich habe schon einen guten Auftritt gesehen von Stade Lausanne Uschi. Und es ist ein guter Auftritt gesehen von St. Gallen, wo es eins noch genauso schießt, wie man es erwartet. Standardsituation, das üben sie mega lang. Es ist der zweite Pfosten, du siehst, also in dem Moment, wo der Freistoß geschossen wird, habe ich gewusst, dass der Ball am zweiten Pfosten wird landen irgendwie. Genau so geplant ist es nicht gewesen, aber dass der dort steht, am zweiten Pfosten, das ist irgendwie klar gewesen. Ja. So. Und mega ernsthaft, oder nie unterschätzt und ja, verdient. Also, das ist wichtig für den Schweizer Fußball, dass da ein Superligist in den Europacup reingeht, auch wenn es mega schwierig wird werden, sind sie immerhin eine Runde, können sie auslösen, dank Aston Villa, oder? Also nur zwei Qualifikationsrunden. Ja. Das heisst, für die Conference League wäre es schon wieder einfacher so.
Sion ist auch dabei.
Ja. Also.
Wo gerade einen Stürmer gekauft hat für rund 3 Millionen, was ich auch eine rechte Ansage finde, was ich, also ja.
Aber sie haben es machen, oder?
Vinci Botelli.
Ja, genau.
Ja.
Ja, und es war eigentlich ein guter Cup-Final gewesen, oder?
Ach. Was lebt ist die Definition
von lebt von der Atmosphäre.
Ja.
Der Unterklassige ist nicht komplett harm. Also du könntest 1-1 könnte fallen und so.
Einverstanden.
Und dann, warum das man 4,5 Minuten braucht, um dann eine Penalty zu geben, wo man nicht genau sieht, weiß ich nicht. Aber es ist ja wurscht.
Ja, es ist wurscht, aber ich habe gleich, also ich weiss, zuerst haben sie irgendwie Volleyball gespielt, die zwei miteinander. Und dort habe ich schon gefunden, ja, irgendetwas von dem könnte man jetzt auch als Hand pfeifen auf beiden Seiten. Und dann hat man vielleicht irgendwie gesagt, -1 + -1 = 0.
Ja, irgendwie so. Also das zweite hat ich sehr hart gefunden. Wenn du von der Hand vom Gegner der Ball an die Hand kommt, dann bekommst du eine Penalty. Aber ja.
Und dann, ob jetzt das wirklich...
Wenn du in den 4,5 Minuten brauchst, zum zu sehen, dass du auf den Bildern nichts siehst und dann eine Benaltung ist, finde ich, lass es doch einfach sein. Hat jetzt vom Luca Cibelli, hat es jetzt noch cool gefunden, wenn er rausgegangen wäre und gesagt hat, hey, ich sehe es einfach nicht.
Ja.
Schon möglich, dass er ihn trifft unten, aber ich sehe es auf diesen Bildern nicht. Aber ja. Das ist nicht spielentscheidend. Ich glaube nicht, dass...
Ich habe übrigens eines der besseren Spiele vom Herrn Cibelli gefunden. So grundsätzlich. Ist mir noch aufgefallen, positiv.
Ja. Eben, dann frage ich so, warum musst du denn reinfunken? Also, ist ja gleich. Komm, wir lassen's.
Und dann ist abpfiffen worden.
Ja.
Und dann
ist es losgegangen, oder?
Ist losgegangen mit dem Rainer Maria Salzgeber, wo der Matthias Hüppi vom Mikrofon bekommen hat. Und der sagt dann.
Es sind ultra harte Wochen und Monate gewesen. Für mich, ich habe extrem viele Bälle in der Luft gehabt. Beim FC St. Gallen ist nicht alles immer nur planeterseligen, sondern bei uns wirken auch verschiedene Kräfte. Und es ist eine meiner Aufgaben als Präsident dieses Clubs, mit allem, was ich habe, anzustehen, Kraft entwickeln, um Schaden vom Club fernhalten. Und es gibt im Moment Tendenzen, die wir in dieser Form nicht akzeptieren werden. Und es ist unvorstellbar, dass in der besten Phase der Geschichte von diesem Club nicht alle geschlossen hinter ihm stehen.
Warum ist das so?
Also da
Ungefragt eigentlich, oder?
Ungefragt kommt es raus. Und der Rainer Maria Salzgeber fragt dann einmal nach, warum ist das so? Und Matti Süppi erklärt dann, dass man ja das Gute ist, wenn man dort keine dreckige Wäsche in der Öffentlichkeit wäscht. Und dann wäre er, aber du merkst es, er wäre jetzt sehr bereit, vermutlich die Wäsche vorzunehmen und sie zu waschen. Und dann ist es aber irgendwie im SRF so wichtig, dass man Matthias Hüppi sieht, wie er in der letzten Sekunde oder vor dem, beim Schlusspfiff aussieht, dass man dann einfach ihn abklebt und sagt, das besprechen wir dann später. Und ich glaube, alle in der Fußballschweiz, die nicht irgendwie ein Schüga-Lager in der Hand gehabt haben, oder ein Güppli, haben gedacht, ja nein, das hat er jetzt schon noch gern gewusst, oder? Und in den Stunden nachher ist dann eins nach dem anderen rausgekommen. Du hast geschrieben, dass du Marvin Hitz im gestreckten Galopp wechselt in den Verwaltungsrat vom FC St. Gallen. Dann ist das St. Galler Tagblatt gekommen und hat noch drei weitere neue Verwaltungsräte rausgegeben. Und jetzt steht irgendwie, also heute am Nachmittag ist eine Sitzung von diesem Verwaltungsrat.
Ja. Wo aber relativ spontan kurzfristig berufen wurde, gemäss meinen Infos, wo man dann auch nochmal diskutiert. Also ich glaube, es ist ja alles blank, dass das am Donnerstag so ein bisschen kommuniziert wird. Und jetzt durch die Leaks bei uns, wie auch beim Tagblatt, plus auch die sehr offensive Wortwahl und vom Präsident Matthias Hüppi, hat, glaube ich, die Aktionäre dazu bewogen, dass man heute nochmal kurzfristig zusammensitzt und wahrscheinlich auch über Personalien Matthias Hüppi wird reden müssen.
Also sag doch schnell, was geplant ist. Also es gibt einen Verwaltungsrat von dem FC St. Gallen 1879 AG und in dieser AG inne ist das ganze Fußball-Profi-Business. Also wenn man beim Fußballverband geht auf 14 und nachschauen, dann steht dort shootet der FC St. Gallen 1879 AG U14. Oder? Und dort gibt es einen Verwaltungsrat und dort ist der Matthias Hüppi als Präsident angestellt mit einem Vertrag, glaube ich, noch bis Ende Jahr.
Ja.
Und dann gibt es noch vier andere Verwaltungsräte.
Genau. Und die Verwaltungsräte haben mit Matthias Hüppi sehr eng zusammengeschafft in den letzten Jahren. Und es ist jetzt schon wie ein von der Aktionär, wo ja ein Großteil von diesen Anteil am Club haben, schon vor einem Jahr sozusagen beschlossen worden. Man möchte mal jemanden von ihrem Gremium sozusagen den Verwaltungsrat installieren. Das ist mit dem Herrn Thoma der Fall gewesen, wo einer von der, glaube 15% etwa hat am Club. Und dann ist schon mal die Harmonie ein bisschen gestört gewesen und man hat ja vor einem Jahr, ich weiß nicht, ob wir das im Podcast besprochen haben, aber wir haben es sicher mal in der Sitzung besprochen, so Tendenzen wahrgenommen, dass dort andere Auffassungen sind zwischen dem Verwaltungsrat Matthias Hüppi und den Aktionären. Und ja, jetzt ist es offenbar so, dass man sich so uneinig ist über den Ist-Zustand und die Zukunftsplanung vom FC St. Gallen, dass man eigentlich fast den ganzen Verwaltungsrat, also das harmonische Fünfergrüppli, fast komplett austauscht.
Das ist noch ein spezieller Moment, oder? Also, wenn man es jetzt von ganz weit weg aus der Nordwestschweiz anschaut, und ich bin vorher noch schnell durch die Schweizerische Mediendatenbank gegangen, was so in den letzten 8,5 Jahren über den FC St. Gallen geschrieben worden ist. Die häufigste Geschichte, die eigentlich geschrieben worden ist, die Luzerner haben probiert zu erklären, warum das ihren FC Luzern nicht schafft, so super zu sein wie der FC St. Gallen. Und dann hat sonst so die Zürcher Zeitung haben ab und zu auch noch übergeschaut und gesagt, das ist ja Wahnsinn, 6 Jahre lang immer Gewinn ausgewiesen bei einem Club, der nicht Millionen Transfers macht, der nicht Millionen durch den Europacup einnimmt im Schnitt. Und ganz objektiv gesehen, im Schweizer Fußball einen Club zu haben, der Gewinn macht, einfach mit dem, was er im Alltag so liefert, also Ligaspiel und ab und zu ein Cup-Final, das ist eine gute Leistung. Das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Oder es gibt nicht so viele andere Vereine, die das schaffen.
Ja, und ich glaube auch, also das Gesamtkonstrukt FC St. Gallen, das wir auch immer wieder loben, sehr viele Zuschauer im Stadion, relativ vereint. Ich glaube, das, wo Matthias Hüppi schon mal da im Podcast war, wo er das so die Regionen so ein bisschen vereint hat, und jetzt auch merkt, dass es doch sehr kritische Stimmen gibt aus den Fans, wo ja dann auch noch das Transparent aufgehebt haben, gerade nach dem Cup-Sieg, was eigentlich dem ganzen Verwaltungsrat dankt.
Außer einem, Herr Thomas ist, glaube ich, nicht drauf.
Er ist nicht drauf.
Das sind nur die anderen Verwaltungen.
Kann man auch sich da dabei denken, ob nicht alles sehr gut geplant war oder ob das alles so ein bisschen spontan von den einzelnen Personen war. Aber ja, du hast natürlich recht. Also von außen wirkt es auf den ersten Moment ja, schwierig nachvollziehbar, auch vom Timing her. Ich glaube aber, also ich glaube, der Marvin Hitz, das kannst du bezeugen, den habe ich jetzt schon mehrmals bei uns intern irgendwie so gefunden, hey, ich glaube, der wird Verwaltungsrat und der ist irgendwie schon am Telefonieren mit möglichen Sponsoren in der Ostschweiz, obwohl er eigentlich noch im Goal steht beim FC Basel.
Also gut, am Schluss hat er viel Zeit gehabt, ist eigentlich nur noch bei einem Match im Goal
viel gestanden. Viel gespielt hat er nicht mehr, ja. Aber es ist ja schon so, als es auch, also das wirkt nach einer geplanten Geschichte und jetzt nicht so einen, wir haben jetzt den Göpp gewonnen, jetzt rasieren wir alle, Kurzschlussreaktion. Und darum frage ich mich schon, auch da mit Aussicht nicht aus der Nordwestschweiz, sondern aus Zürich, was hat denn der Matthias Hüppi falsch gemacht aus Sicht von Ihnen oder der Verwaltungsrat generell, dass es jetzt zu dem Wechsel sollte kommen und vielleicht eben auch an Matthias Hüppi seine Zeit als Präsident offensichtlich ja, sich am Ende zuneigt.
Wir werden ganz viele Sachen hören, bin ich hundertprozentig sicher, weil jetzt ist ja, also die Katze ist aus dem Sack und jetzt muss man ja seine Argumente liefern, oder? Man wird wahrscheinlich ganz wenig Informationen via offizielle Interviews bekommen, aber ich vermute, bei allen Journalistinnen und Journalisten, die über den FC St. Gallen schreiben, werden heute...
Bringen sich jetzt alle in Position.
Erstaunlich viele Telefone abgenommen werden, wenn man anruft oder vielleicht sogar aktive Anrufe stattfinden, weil man muss ja jetzt irgendwie streuen, der hat das falsch gemacht, die wollen das kaputt machen, das ist das Problem und so.
Ja. Ich finde aber auch wirklich, oder der Matthias Hüppi ist absoluter Medienprofi und überlässt da in der Kommunikation nie etwas am Zufall. Also das ist alles bewusst gewesen, was er gesagt hat in dem SRF-Interview. Und ich bin vor dem Fernseher geguckt und schon noch bemerkenswert gefunden, dass er jetzt den Moment auch wählt, oder sofern das Timing auch für den Austausch und alles kannst hinterfragen, aber er auch dort das Timing wählt, zum eigentlich mal so eine Granate zünden oder so, kann man sagen, oder?
Also ich finde, das ist eine mega spannende Entwicklung im Schweizer Clubfußball. Also früher sind ja alles Vereine gewesen, oder? Und dann hätte man Vereinsmitglied werden und jedes Vereinsmitglied hat eine Stimme gehabt. Und am Schluss hat man aber dann trotzdem den oder die gewählt, wo halt das Geld angekarrt hat, um die ganzen Löcher zu stopfen, wo der Fußball reißt. Und dann hat man wegen diesen ganzen Konkurs, was es gegeben hat, wo unter anderem dann auch Namensrecht verschwunden sind. FC Lugano ist so ein Problem gewesen, Servet und so, haben wir gesagt, okay, die müssen alle in Aktiengesellschaften gehen, damit eben nicht der FC St. Gallen in Konkurs geht, zusammen mit seinem Logo und dem Namen FC St. Gallen, sondern es geht dann halt FC St. Gallen 1879 AG in Konkurs und der Name St. Gallen, so, bla. Und dann ist es ja eigentlich klar, also haben alle, bei den meisten Clubs ist es dann einfach jemand gewesen, wo die Aktie hat und wo bestimmt, oder so, also System Constantin oder Canepa oder auch Alpsteg in Luzern, Fragezeichen. Und jetzt haben wir in letzter Zeit X, also ist jetzt der dritte Fall, wo eigentlich so ist, ich sage jetzt, dass wertfreie Populisten, also Populisten im Sinn von die, die sozusagen sagen, wir gehen mit der Fan, wir nehmen die Fanbasis mit, wo wir nicht unbedingt das Geld haben, gegen die Aktien haben und wollen bestimmen. Also beim FC Basel hat sich der Populist David Tage durchgesetzt gegen den Bernhard Burgener. Dort auch noch mit
wo aber Anteil gehabt
hat. Er hat Anteil gehabt, eine Minderheit, und das ist auch juristisch, also das ist ein Vertragsdetail gewesen, wo Herr Burgener sozusagen zum Verhängnis geworden ist. Ja. Aber vermutlich, wenn irgendwie abgeschnittene Sauköpfe vor der Geschäftsstelle liegen und irgendwie Trauerflor auf dem Barfi liegt, spürst du vermutlich schon, du musst nicht mehr mit jedem Winkelzug kämpfen um den Club. Du hast in Luzern das Gleiche, wo eigentlich auch jemand, der sagt, er hat die Mehrheit an dem Verein, wie durch eine populistische Aktion im Moment immer noch im juristischen Hickhack ist, wo man nicht weiss, immer noch nicht, wer genau wird gewinnen. Wo aber auch klar ist, die aktuelle Clubführung nimmt die Fans mit, oder? Und dort hat es ja auch so eine Webseite gegeben, wo hunderte von Geschichten drauf gewesen sind. Und beim FC St. Gallen gibt es jetzt auch die Seite, eine für alle. Da ist noch nicht so viel drauf.
Komme ich nicht drauf, weil sie Firewall blockiert das irgendwie nicht.
Du musst sagen, nein, es ist nicht wie das FCZ-Forum, wo man wirklich nicht drauf darf von der Ringe Computer aus. Man darf, glaube ich, wenn ich gang wirklich drauf, dann darfst du drauf gehen. Aber es ist noch nicht viel drauf. Es ist ein Plädoyer für Einheit und, aber eigentlich klar gegen die, also für den alten Verwaltungsrat und gegen die neue. Ich finde es mega spannend. Und die Frage ist ja, wo ist das Gewicht in so einem Fußballclub?
Also, Geld, logisch. Also
ja, aber bis jetzt gewonnen hat das Geld jetzt noch nicht so viel. Auch beim FC
Luzern ist das sicher der Fall. Ja. Aber bei St. Gallen würde ich jetzt sagen, ist es ein bisschen anders. Jetzt zum Beispiel mit Vergleich Burgener Degen, weil Matthias Hüppi hat keinen Anteil. Oder? Am Schluss ist er ein Angestellter und wenn die Mehrheit der Aktionäre findet, wir haben jetzt einen anderen VR-Präsidenten, dann haben wir eigentlich einen anderen VR-Präsidenten. Also da, die da die Anteile haben, zahlen. Aber stelle ich mir jetzt schon eine Frage, und Matthias Hüppi tut jetzt natürlich gezielt das Umfeld auch hinter sich bringen und reitet die Euphoriewelle oder nutzt die Euphoriewelle vom Göpsig auch für sich, zum in dieser Situation das irgendwie zu nutzen in dem Machtkampf. Die Frage ist, wie jetzt die Aktionäre auf das reagieren, oder?
Also es ist ja noch recht speziell beim FC St. Gallen, weil es ja zwei Aktiengesellschaften gibt. Ich hoffe, ich langweile euch nicht zu tot, aber der FC St. Gallen mit dem neuen Stadion, das ist ja eigentlich, das dürfen wir sich schon mal schnell vergegenwärtigen, jahrzehntelang ein Tourspiel gewesen. Also schon 2010 ist eigentlich beides kurz vor dem Konkurs gestanden. Die Banken haben auf Geld verzichtet. Man hat Private an 10 Millionen müssen reinschiessen. Dann hat es 2017 einen Machtkampf gegeben intern. Da ist es darum gegangen, wer ist Nachwuchschef, wer ist Sportchef, wer darf den Trainer besetzen. Dann sind die Aktien vom Dölf früher verkauft worden. Dann hat es so ein Interregnum gegeben mit einem Herrn Hernandez, der, glaube ich, ein Jahr lang Präsident war. Und dann ist der Matthias Hüppi gekommen und sein Plan war ja, wir streuen die Aktien, die eh schon relativ breit, also man hätte schon können Aktien kaufen, wo sie in das neue Stadion reingegangen sind. Man hat immer probiert, mit Leuten mitzunehmen. Und jetzt hat man hat Stadion AG oder Event AG heisst die, glaube ich. Und die tut eigentlich alle Vermarktungssachen machen und Spiele organisieren und so. Und die besitzt, und dort sind die Grossaktionäre drin. Also wenn wir jetzt von Aktionären reden, die 15% haben, dann haben die nicht 15% an der Aktiengesellschaft, wo die Mannschaft drin ist, sondern an dieser Event AG. Mhm. Und die Event AG ihrerseits hat 49,6% von dieser AG, wo die Mannschaft drin ist. So. Und der Rest ist irgendwie auf 20.000, sie sind noch 20.000 sonstige Aktien gezeichnet worden. Oder weiss, ob das jetzt 20.000 einzelne Aktionäre sind oder ob eine mehr. Man hätte für 100 Franken Aktien kaufen, die haben dann 10 Franken wert. Und ja. So. Also, das heisst, theoretisch, wenn die FC St. Gallen 1879 AG abstimmt, wären irgendwie 20.000 Leute hätten dort ein Stimmrecht. So. Und die Event AG hat nicht die Mehrheit. Aber natürlich, weil sie en bloc abstimmt, müssten alle anderen 20.000 ja dagegen sein. Ja. Oder der absolute Volksaufstand wäre, 20.000 sagen, nein, wir wollen es nicht.
Gut, ich weiss auch nicht, wie vereint denn
die 20.000 sind.
Nein, die anderen Aktionäre sind.
Ja, aber es kommt nicht darauf an. Weil ich nehme an, die Aktien gehören ja, also die Aktien von der Fußball AG gehören der Event AG. Und wenn die Event AG mit 51% entscheidet, dass sie so abstimmt, dann stimmt sie dort mit ihren 49,6% ab. Und, also das ist nicht gesplittet, oder? Also es können jetzt nicht kleine Aktionäre sich mit irgendwelchen anderen Aktionären verbünden oder so.
Nein, also aber, ich meine, ja. Innerhalb von dieser.
Genau, oder? Das ist mega spannend. Also, und wie gross ist denn die Mehrheit?
Mhm.
Und wenn man ja am Anfang jetzt zuerst geheißen, jo, Matthias Hüppi ist irgendwie zu sorglos mit Geld umgegangen, jetzt heisst es plötzlich, nein, man will mehr investieren. Also, und der Hüppi ist eher der bremst und sagt, wir dürfen nicht zu viel verbrennen.
Ja, da gibt es extrem unterschiedliche Ansichten, die ich in den letzten 24 Stunden
gehört habe. Man hat einmal das eine gehört, nachher genau das pure Gegenteil. Aber wenn die jetzt den ganzen Verwaltungsrat wechseln, und eine neue Strategie einbringen, dann, und du hast aber in dem Aktionariat, wo eben Leute 6-15-20% haben, Gegner davon, und die sind in der Minderheit, und das kostet Geld, dann kann es ja sein, dass die dann sagen, ja, nein, also habe ich keinen Bock mehr, oder? Und dann könnte es wie zu einer Konsolidierung kommen, dass es dann doch wieder ein grosser Aktionär oder zwei grosse Aktionäre gibt, die über alles bestimmen. Aber ja.
Du, ich kann mir vorstellen, wir nehmen jetzt um 10:30 ist jetzt am Dienstagmorgen auf, dass heute Abend schon alles überholt ist, was wir jetzt in den letzten 20 Minuten gesagt haben. Aber ja, ich glaube, ich weiß nicht, wir haben ja jetzt so viele WM-Folgen, ob wir da überhaupt noch mal dazu kommen, über das zu reden.
Ja, also wenn sich der FC St. Gallen auflöst, werden wir
darüber reden. Ja. Ja, können wir eine Schaltung machen zwischen uns zwei. Ich möchte schon einen harten Cut machen und dich mit einem Fun Fact konfrontieren.
Oh, da freue ich mich.
Aus der polnischen Liga. Lechia Danzig hat 62 Goal geschossen. Kein Club hat in dieser Liga mehr. Mit dem Thomas Bobcek 20 Goal und 6 Assists, der absolute Topscorer von der Liga. Wo denkst du, sind die gelandet?
In der Extraklasse.
Mhm.
Also in dem Fall müssen sie weit hinten gelandet sein. Keine Ahnung.
Drittletzte abgestiegen.
Nein.
Ja.
Sehr geil.
Ja. Ich habe das eine riesige Geschichte. Ich bin gestern auf das auf.
Wie viele Gegengol? Haben Sie Winterthur?
65 Gegengol.
Nur?
Ja. Sie haben 5 Strafpunkte bekommen wegen finanziellen Themen, wo sie sich jetzt aber wehren vor Gericht. Also das ist noch nicht aller Tage Abend. Aber es ist also eine sehr bemerkenswerte Geschichte, finde ich.
Ja, wenn ich sage, wenn sie 100 Gegengol haben, dann ist es irgendwie klar, ja. Aber okay.
Ja,
okay.
Und irgendwie einen Betrieb eingestellt, die letzten 5 Spiele oder so, alle verloren. Aber normalerweise müsstest du ja dann davon ausgehen, dass die irgendwie um Europa oder um Meisterschaft gespielt haben. Hey, ich habe für das, was ihr letzte Woche, du und der Lukas Werther, schon das grosse Saisonfazit besprochen haben, ist sehr viel passiert in den letzten Wochen.
Wahnsinn.
Wo möchtest du weiter? Möchten wir...
Ja, aber Barrage müssen wir schnell, ja. Also GC bleibt oben, 18'000 Zuschauer, es hat richtig nach einem Fußballmatch ausgesehen.
Hey, ich bin im Stadion gewesen und ich habe das als richtig coolen Fußballabend empfunden. Mit Emotionen und hin und her und guter Stimmung im letzten Grund. Man hat das Gefühl gehabt, klar, Aarau hat sehr viele Fans im Stadion gehabt, aber man hat da so ein bisschen das, was immer belächelt wird, dass es keine GC-Fans mehr gibt. Hat schon ein paar Tausend gehabt, wo man kann sagen, es gibt sie noch. Auch auf der Haupt- und Gegentribüne, nicht nur in der Kurve. Und ja, schlussendlich hat GC dramatisch.
Souverän 2-1 gewonnen.
Und souverän, ja, der souverän ist falsch Begriff. Aber ja, in Extremis, der Klasse halt einmal mehr geschafft, zum dritten Mal in 3 Jahren.
Es ist nach dem Schlusspfiff ist ja die Polizei auf Mittellinie so in angstvoller Erwartung, dass es irgendwie noch Fans geben können, die das Gefühl haben, es wäre ein guter Moment, um auf dem letzten Grund Rasen noch eine Schlägerei anzuzetteln.
Ja.
Ist aber gar nichts passiert, oder? Also,
ich glaube, wenn GC abgestiegen wäre, hätte das anders ausgesehen. Und ich glaube, darum ist das grosse Polizeiaufgebot.
Ja, also der Aarauer an und für sich hat auch schon Schlägereien, wo der FCB in Aarau Meister geworden ist. Also, aber
ich glaube, es ist schon, also da hat es gewisse Informationen oder sind auch Gerüchte kursiert vor dem Spiel schon, dass da könnte zur Eskalation kommen, aber es ist ja dann überhaupt nicht. Also auch, ich finde, Aarau haben sich mega fair sowohl die Fans als auch die Spieler benommen. Ich finde auch, die Verantwortlichen hätten vielleicht auch noch ein bisschen schärfer können sein in der Analyse vom einen oder anderen Schiedsrichterentscheid. Von der Durchschneider hat jetzt nicht die beste Partie von seinem Leben gepfiffen, für das es so wichtig war. Aber ich habe das Gefühl gehabt, es ist dann einfach eine grosse Lehre bei allen gewesen, dass man das jetzt schon wieder nicht geschafft hat. Und eigentlich hat man es ja wirklich bei dem Stand von 2-0 gegen Iverdon hat man alles... Ja, vergeben.
Ich habe es schön gefunden, eben, dass nicht irgendwie noch etwas gefühlt hat, er muss jetzt in seine Wut rauslassen. Weil also die Entscheidung ist schon wirklich krass gewesen. Du hast die rote Karte gegen den Linus Obexer, wo man darüber diskutieren kann. Wobei, wenn ich finde, wenn es Wenn das Gesicht vom Gegner irgendwie die Lippe gespalten ist, dann dürfen wir schon rot zeigen.
Ich habe nicht das Gefühl, dass im Strafkatalog steht, wenn man den Gegenspieler nicht sieht, darf man mein Gesicht ginken. Also ich meine, der Fuß ist hoch, der Ball ist nicht getroffen und haut ihm voll ins Gesicht hin. Ja. Also ich verstehe dort nicht, wie es denn dort heisst, Schauspieler und Fehlentscheid und weiss ich was.
Schauspieler hat es geheissen. War mir ein Braschi.
Ich finde aber, und die Szene hat für mich das Spiel entschieden, der Amir Brescher genau das wollen. Mit seiner ganzen Erfahrung ist er dort wie ein Wilder in die Szene reingerannt und er hat das eigentlich provoziert.
Nur er hat die Hoffnung gehabt, dass er den Fuß vom Gegner trifft.
Ja, nicht Hoffnung. Aber er hat den Kontakt an Art gesucht. Und dass du dort mit dem Kopf so reingehst, mit dem Wissen, dass es jetzt richtig rebeln könnte, das macht dann auch nicht viel.
Ja. Ich würde mir jetzt schon auch noch fußballerisch zutrauen, dass er gesehen hat, dass die schlechte Ballannahme von Linus Obexer und der ist so gut in diesem Match. Für mich der beste Mann auf dem Platz bis zu dieser Situation. Ja. Der Linus Obexer. Ich denke, wie alt ist der? Der ist 28, glaube ich schon. Und so wie der geshootet hat, ich denke, warum shootet der nicht irgendwie? Der müsste doch in der Superliga ausverteidigt sein. Aber egal. Ich glaube schon, dass er gesehen hat, dass mega viel Raum offen ist. Also wenn er das Kopfballduell einfach so gewinnt und an ihm vorbei rennt, dann wird es richtig gefährlich. Also das, ich glaube, das hat er schon auch gesehen. Aber es passt so extrem zum Amir Abashi und zu dieser Leidensgeschichte, oder dass er jetzt auch noch irgendwie mit gerissenen Lippen...
Heroische Bilder, oder? Ja. Er lässt sich noch in der Pause von der Verlängerung oder
näher.
Die Bilder,
also hoffentlich lässt er sich noch nein,
tut mit der offenen Lippe, Blut überströmt, wie er dann da auch vor den Fans und so steht. Also das sind ja wirklich Bilder für die Ewigkeit eigentlich. Und es ist wieder klar, er, wo ja, gefunden dann auch auf der, es hat ein bisschen einen Dämpfer gegeben nach der roten Karte vom Lee, von GC und auch der Ausgleich kurz vor der Pause, wo eigentlich nicht nötig war, also GZ hat das eigentlich relativ im Griff gehabt mit der 1-0-Führung. Und man hat dann schon gemerkt, als er reingekommen ist, ist auch nochmal so ein Ruck durch die Mannschaft, ein Ruck durchs Publikum gegangen. Also, ich finde schon, vielleicht hat man auch bei GC in den letzten Wochen ein bisschen unterschätzt, was Damian Abash für einen Effekt gehabt hat. Obwohl wir es ja gefühlt jede Woche nicht
erwähnen. Sie hören uns einfach zu wenig dazu.
Zu wenig Österreich ist da.
Genau. Ich finde eben am Schluss ist es wirklich eine richtig dramatische Barrage gewesen.
Penalty
finde ich darfst nicht geben. Wirklich nicht. Also ich bin sonst so ein Gegner von, jo, es ist ein WM-Final und da dürfen wir dem anderen jetzt mal irgendwie eins ins Gesicht hauen und dann ist es noch nicht rot, weil man will das Spiel nicht kaputt machen. Ich finde, nein, nicht. Aber also, Imran Hassan bricht im Normalfall, wenn er in der Mikro vom Wägeli von der Rentnerin links nebendran so gestreift wird, bricht er nicht in den Töpfelstapel rein, sondern dann hält er sich gut.
Ja.
Also, nein, ich finde nicht. Aber es ist halt so, der Schiedsrichter hat gepfiffen, er steht mega nach und dann finde ich auch okay, dass dann der VAR nicht kommt und sagt, schau das nochmal an. So, der Urs Meier sagt ja bei uns, Schneider ist sich mega sicher, er steht sehr gut, er sieht vielleicht auch noch irgendwie auf der Hüfte, dass der Hand auf der Hüfte drauf geht. Ja, es ist wirklich für Aarau, es ist Wahnsinn, oder? Es ist wirklich Wahnsinn. Und darum nochmal ganz kurz, ich wollte loben, dass ich es cool gefunden habe, dass Winterthur es geschafft hat, abzusteigen, ohne dass ein Stadion in Schutt und Asche gelegt worden ist. Aarau ist nicht raufgekommen, mega dramatisch. Und hat es geschafft, dass nicht irgendwie, ich glaube auch der Zug, sind keine Züge auseinandergenommen worden, man hat nicht auf Autobahnraststätten sein, sondern ja, es hat jetzt halt wieder mega knapp nicht gelenkt und das ist heftig für den Verein, aber ja, also das hat mir wirklich gefallen. Wenn ich dann die Polizisten gesehen habe, denke, das sieht wieder blöd aus, aber nachher finde ich ja, dass du dann auch einem Spieler, wie viel 100 Match hat er, der zurückgetreten ist, jetzt bin ich wieder mit Namen so schlecht. Ich weiss, dass man dann auch noch einen Spieler verabschieden kann, wo sein letzten Match macht, obwohl man nicht aufgestiegen ist und so. Ich finde, das hat auch etwas, Schönes.
Ja. Ich habe nur, eben beim Lee, finde ich, habe ich es noch bemerkenswert gefunden, wie hart ist der Zeidler.
Marco Thaler, also, glaube ich.
Wie hart ist der Peter Zeidler mit ihm ins Gericht gegangen ist. So im Sinn von, ja, wenn wir jetzt das Spiel verloren hätten, nach der roten Karte, hätte man ihn können am nächsten Tag einen Flieger auf Korea schicken. Finde ich schon sehr eine harte Wortwahl, ehrlicherweise. Weiss auch nicht, ob das so angebracht ist. Und der ist also wirklich ein Häufchen Elend gewesen. Der ist gerade nach dem Spiel, ist er dort oben im Stadion auftaucht, im obersten Stock und hat, glaube ich, zuerst mal müssen mit seinem Umfeld oder seinem Berater ein bisschen reden, was man jetzt da macht, während dem unten die Mannschaft am Klassenerhalt feiern gewesen ist. Und, wo ich wirklich schon auch das Gefühl habe, die Selbstwahrnehmung ist momentan ein grosses Problem. Also der Michi Frey sollte sich über die Sommerpause schon überlegen, ob das die Art von Leistung ist, die er für seine 35 bis 40.000 Franken im Monat möchte zeigen. Also das ist wirklich mega, mega schlecht gewesen.
Er ist auch fit.
Er wirkt nicht so. Oder, also, ja, die Körperhaltung. Ich habe wie so das Gefühl, er ist mental ein bisschen durch. Das siehst du ihm irgendwie auch ein bisschen an. Und auch körperlich, er läuft nicht rund, habe ich das Gefühl gehabt.
Mir hat es schon gewirkt, wie wenn er in den letzten Match, wo er, also, er hat ja eine Verletzung gehabt, dann ist er eingewechselt worden, nachher hat er davon durchschütten. Und ich habe das Gefühl gehabt, er schleppt sich mit einer Verletzung irgendwie durch, aber das Schmack ist ein Fehlpatient. Nur weil ich es jetzt vorher völlig falsch gesagt habe. Mhm. Olivier Jäckle, über 400 Spiele für den FC Aarau, Entschuldigung. Eine Aarau-Legende. Blue hat es 700 Mal gesagt, während der Match da ist mir der Name sofort wieder empfallen. Und ja. Dann habe ich so gedacht, Aarau-Legende. Und dann habe ich mich schnell in der Pause schnell eingelesen und gedacht, doch über 400 Spiele für einen Club, finde ich, da dürfen wir das Wort Legende wirklich absolut brauchen. Und dass man dann den noch verabschieden kann, obwohl man nicht aufgestiegen ist, das habe ich irgendwie auch noch cool gefunden. Ja, der Frey hat auch, wo er aus... Also
ist jedes Mal, wenn wir so Video, wenn ich so plane, weißt du, so Video klippe, aha, und du einfach so aus dem nochmal nach 5 Minuten kommst, machst du eigentlich die Videos komplett kaputt. Ist also, super. Wir müssen es entweder anders schneiden jetzt, oder wir lassen es einfach sein, aber einfach, das ja. Ja. Möchtest du noch zu GC etwas sagen, zu Michi Frey, oder...
Er hat ja auch gestritten mit dem Peter Zeidler.
Er hat überhaupt nicht verstanden, wieso das er ausgewechselt worden ist. Und ich muss dir auch sagen, so sehr der Peter Zeidler mit dem Lee hart ins Gericht gegangen ist, wenn das die Rot Karte das Spiel verloren hat, hat der Peter Zeidler mindestens 50% dieser Aktien gehabt, weil du hast am Lee angesehen, der ist komplett durch, der ist mit den Nerven am Ende, der mag nicht mehr und du hast gesehen, dass irgendetwas passieren wird.
Okay, das
hat, und er hat dann nicht runtergenommen. Er hat dann einfach nicht
runtergenommen. Du hast es gemerkt am Fernsehen. Im Stadion.
Im Stadion hast du es wirklich gesehen und wie er die ganze Zeit die Hand verrührt und so. Und bei jedem Körperkontakt das Gefühl, er ist genervter worden und so. Und ich glaube, der Michael war auch hässig gewesen, dass er dann als erstes hat müssen raus. Aber ja, also, hättest du einfach beide müssen nehmen. Also, der Michael Frey ist wirklich, also auch wie auf der Tribüne über den geredet worden ist. Und wir haben ja noch Zusendungen bekommen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wo klar verlangt worden ist von GC-Fans, dass man kritisch mit ihm ins Gericht geht. Ja, also er muss schon... Der grosse Heißbringer ist er jetzt nicht gewesen.
Nein. Eben, ich bin... so schwerfällig, wie er gewirkt hat in den letzten Match, hat er in den ersten Match nicht gewirkt. Und da habe ich wie irgendwie das Gefühl gehabt, da ist noch irgendetwas anderes rum. Ja. Oder, und wenn er körperlich nicht 100% da ist, dann ist er natürlich nicht der Spieler, wo dir hilft. Weil das von dem lebt er ja. Er ist einfach der, der dem Gegner weh macht und so. Ja. Ich habe mir noch überlegt, oder, du gehst jetzt aus dieser Barrage raus, husch, und so, gehst in die Sommerpause. Muss ja jetzt wieder irgendwie ein Team zusammenstiefeln, wo die nächste Saison wieder irgendwie...
Ich glaube, da ist noch überhaupt noch nicht klar, was nach dieser Sommerpause für ein Stand ist.
Ja.
Aber wer auf dieser Geschäftsstelle wird sein und vielleicht auch wer der Besitzer wird sein, ist, ich glaube, das ist noch offen.
Also auf der Geschäftsstelle meinst
du nicht Sportchef, Trainer, was auch immer.
Ja. Aber gewisse Spieler hast du ja jetzt unter Vertrag, oder? Also zum Beispiel... Michi Frey.
Michi Frey ist sicher noch rum.
Köhler.
Ja.
Ja, ich habe so gedacht, weißt du...
Baciengum,
wo endlich mal eine
Man of the Barrage, der hat zwei richtig grossartige Spiele gemacht mit seinem Speed hinten und Samuel Krasnitschi plötzlich, ja, Tendenz von Cristiano Ronaldo gehabt zwischenzeitlich.
Krasnitschi ist schon bei den letzten Match immer bei den Besten gewesen, habe ich gefunden. Das ist wirklich in so einer Situation als Junge so viel Mut zu haben und immer wieder die Läufe zu machen und die Dribbling zu wogen und etwas ausprobieren.
Ja.
Das habe ich
schon. Ist ja auch ein Aarau-Kind und hat gelernt, dort nicht so viel Wertschätzung bekommen. Darum ist das für ihn, glaube ich, besonders.
Ist schon doppelt motiviert gewesen, oder dreifach. Müssen wir noch etwas zum FC Aarau sagen? Die Frage ist ja jetzt dort.
Also von gewissen Journalistenkollegen von uns ist der Trainer also sehr hart angegangen in der Mixzone, habe ich gefunden, wenn ich das auf den Videos so gesehen habe.
Also es ist ja schon vor dem Match mehrfach thematisiert worden, dass der Brunello Jacopetta muss hinterfragt werden, wenn jetzt der Aufstieg nicht gelingt. Und ich sehe Aarau nie. Ich bin ganz weit weg. Also von dem her, meine Meinung ist 5 Rappen wert höchstens. Aber einen Trainer an einem Barrage festzumachen, fände ich sehr, sehr schwierig.
Gut, also sie tun ja einfach damit argumentieren, dass, warte, ich muss schon schauen, wie viele Punkte haben sie gemacht? Super, da google ich die Challenge League Tabelle und es kommt super. Ja, aber sie haben doch einfach mega viel Punkte gemacht.
80,
ja. Dass das ihre Argumentation ist, oder dass das ja eigentlich punktemäßig oder sportlich sehr erfolgreiche Saison war. Aber ja, ich bin da zu wenig weit weg. Ich habe mich mehr gefragt, auch weißt du, wegen der ganzen Führung, oder? Weißt du, gerade mit dem Sander Burki, einer, der Sportchef war und jetzt CEO geworden ist und jetzt von CEO zu CEO und Präsident, der geschäftsführende Präsident oder was auch immer wird, wo ja die Verantwortung über die Zeit, wo man ja nie den Aufstieg geschafft trägt und einfach immer weiter befördert wird, finde ich jetzt von uns auch noch bemerkenswert. Ich glaube, das wäre bei anderen Clubs in der Superliga jetzt ein bisschen anders. Aber ja, also ich bin wirklich einfach zu weit weg von dem FC Aarau.
Ja, im Normalfall mit 80 Punkten steigst du halt auf in der Challenge League. Und du kannst jetzt, oder der Vorwurf ist eigentlich, bei grossen Spielen funktioniert sein Team nicht, oder? Also, sie haben dann das 2-2 gegen Yverdon, oder sie haben irgendwie, letzte Saison, wo sie dann am Schluss irgendwie so viel Match verloren haben, dass sie dann noch in die Barrage gehalten sind.
Also, du kannst ja sicher in dem Barrage-Rückspiel den Vorwurf machen, dass, wo sie einer mehr gewesen sind, haben sie zu wenig gemacht aus dem.
Ich finde, sie haben es in der Barrage eigentlich gut gespielt. Sie haben auf genau auf ihre Stärken gespielt. Das ist Standards. Die haben sie gewusst, da können sie GC richtig weh machen. Und halt wenig Risiko, dass du nicht in einen Konter reinläufst. Also kann funktionieren. Hat jetzt, oder? Aber ja. Ich bin wirklich gespannt. Er hat ja, wo er bei Wiel war, hat er ja als grosses Trainertalent gegolten. Plötzlich. Und also du musst das, ich finde, das ist jetzt nicht zwingend ein Trainer-Entlassungsgrund.
Ja gut, wenn aber wenn du so viel mal nicht schaffst. Ich habe mir überlegt, ob ein Kandidat wäre für den FC Thun.
Dass wenigstens auch aufsteigt, oder?
Ja, wenigstens jemand, ja. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Spieler.
Ja. Gut. Dann, was ist noch alles gelaufen? Du hast gesagt, es ist so viel gelaufen.
FC Luzern hat einen neuen Trainer.
Ja.
Der Jörg Udo Potmann.
Ja.
Wo wir ein bisschen für Unmut gesorgt haben, weil wir geschrieben haben, einen No-Name-Trainer. Wo mir dann auch so Feedback kam, ist, ja, er sei doch so mega gut gewesen beim FC Eschenbach und bei Cham. Und dann habe ich so gedacht, ja, eben. Ja. Wir blinden Zürich-Journis, ist, glaube ich, irgendwie der Satz gewesen. Ja, also. Von U17 direkt in die erste Mannschaft noch keine Pro-Lizenz. Ich weiss nicht, wieso das Superliga jetzt plötzlich so zur Ausbildungsliga von Trainer wird, wo dann irgendwie gewisse Leistungsausweise nicht mehr brauchst. Aber vielleicht tue ich mir nicht so unrecht. Von außen wirkt es einfach so, als wäre es sicher die günstigste und unkritischste Entscheidung. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch ein bisschen Verzweiflung.
Ich habe auch gestaunt, also wenn du ja einen Nachwuchstrainer hast mit dem Michel Ränkli, wo man so das Gefühl hat, der hat mich jetzt aufgebaut und der war bereit für den nächsten Schritt, dass du dann irgendwie zwei Stufen runtergehst. Ich kenne ihn überhaupt nicht. Also ich finde vor allem schon spannend, dass man sagt, okay, man hat jetzt schon zwei Trainer ausprobiert in der Super League, die ihre Pro-Lizenz noch nicht hatten. Jetzt machen wir es noch mit jemand anderem und geben ihm da die ganze Verantwortung. Ich will niemandem zu Nacht haben. Ich bin sehr, sehr überrascht. Und ich finde, ja, natürlich ist es ein No-Name-Trainer. Das ist ja keine Beleidigung. Also, er hat keinen Namen im Schweizer Fußball. Punkt. Das heisst nicht, dass er schlecht ist. Also.
Das wird sich jetzt zeigen.
Das wird sich jetzt zeigen.
Aber ich habe schon, wenn man schon vielleicht auch mit Umfeld und so von Leuten redet, die in dem ganzen Prozess gewesen sind, klar, es gibt dann irgendwie, die Wahrheit ist irgendwie immer irgendwo in der Mitte, aber es wirkt schon auch so, dass eben Luzern im Rahmen von diesen Verhandlungen oder von diesen Gesprächen nicht immer nur eine klare Antwort gehabt hat, wo der Club soll hin, ist ein Di Giusto nächste Saison noch im Kader, wenn nicht, wird das Geld wieder reinvestiert, kann ich einen Co-Trainer mitnehmen oder nicht, ja, wo es zum Teil der Remo Mayhofer den Eindruck gemacht hat, dass er nicht so einen klaren Plan gehabt hat über die Zukunft von dem Club. Und ich finde schon, wenn die Trainerwahl jetzt krachend so schief geht, nachdem du ein halbes Jahr gefühlt Zeit gehabt hast, um den Entscheid vorzubereiten und dann wirklich auch eben irgendwann jede Absage in der Öffentlichkeit war, hat mich so ein bisschen an Bayern erinnert letztes Jahr, wo es ja dann alles gut gekommen ist mit dem Company, oder vorletztes Jahr. Dann ist er sicher auch mit seinem Namen in der Verlosung. Skin in the game. Wie gewisse Präsidenten schon gesagt haben.
Ja, also logisch, ja, ist der Sportchef immer. Er hat, nachdem er ja wahnsinnig kritisiert worden ist am Anfang, wo er gekommen ist, hat er eigentlich sich eine gute Karriere in diesem Club gemacht. Also, man weiss, für was der Club steht, sowohl fußballerisch, auch wie wer spielt auf dem Platz. Natürlich sind nicht alle Transfers eingeschlagen, aber welcher Sportchef kann das von sich behaupten, oder? Das ist ja normal.
In der Schweiz nicht.
Nein, nie irgendjemand, oder? Aber, ja. Ich meine, ich habe jetzt gerade gestern noch kurz nur in der Verlängerung reingeschaltet, wo Paderborn aufgestiegen ist, gegen Wolfsburg.
Ich bin ja gespannt, wie du da den Bruch zu Luzern machst.
Ja, der Ralf Kettemann ist dort Trainer. Mhm. Und der ist Trainer geworden bei Paderborn, der war vor Hoffenheim 2 und Karlsruhe U19. Ja, irgendwann mal machst du halt den Sprung. So.
Ja.
Also von dem her, es gibt die Beispiele, wo das kann funktionieren, offensichtlich. Aber ich finde schon, du hast recht, mit einem halben Jahr und dann kommt man auf den eigenen U17-Trainer, da kann nicht irgendwie im Rekrutierungsprozess nicht alles perfekt abgelaufen sein.
Schön, sind wir uns einig, einmal mehr.
Eben.
Wer wird Thun-Trainer?
Jetzt haben wir doch gerade von Elo Jakob Hettein in die Spur geschickt.
Ja, so ist ja nicht, ist ja wirklich, obwohl, ich sage jetzt keinen Namen, aber es gibt teaminterne Wetten, die mit mir abgeschlossen sind, dass Lustrinelli auch nächstes Jahr Trainer ist beim FC Thun. Die nehme ich natürlich jetzt dankend den Gewinn entgegen.
Ach so, ich wollte sagen, du hast gewettet gehabt und andere haben gesagt, er bleibt.
Ja.
So, ja. Genau, das ist nicht geblieben.
Nein, für mich ist völlig klar gewesen, das hat sich so in den letzten Monaten schon angedeutet, dass der Mauro Lustrinelli wird, also ich finde auch völlig verdient, mit 50 ist er, glaube ich, oder? Jetzt das Auslandabenteuer startet. Und ich finde, Union Berlin ist jetzt auch noch ein spannender Club, sehr im Umbruch. Tut sich gerade für die Zukunft wappnen, baut ein mega Trainingszentrum, tut das Stadion umbauen in den nächsten Jahren, vergrössern. ist auch so ein bisschen Kultclub. Ich finde, er hat schon während seiner Pressekonferenz, jetzt an seinem ersten Tag, hat er schon sehr viel versucht, mit seinem Charme, mit seinem Tessiner Charme, irgendwie so die Leute für sich zu begeistern. Ich glaube, es ist ihm auch gelungen. Und bin gespannt. Die Kader finde ich sehr nah, ja, was haben, aber auch dort wird's, glaub, zu einem Umbruch kommen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass er wird um Meisterschaft spielen mit Union Berlin. Ist vielleicht aber genau das Richtige, nicht der grosse Druck und um etwas, wo er kann in Ruhe arbeiten kann. Und die Erwartungshaltung sich in Grenzen haltet, hat mit dem Held einen sehr erfahrenen Geschäftsführer. Und ich finde es auch noch spannend, dass er ein relativ starkes Team mitgenommen hat mit dem Michel Renkli, wo eben bei Luzern in der Verlosung war, und dem Sascha Stauch. Und ich finde auch da wieder, in dem ego-getriebenen Fußball-Business, wo wir dürfen beobachten und beurteilen, wo ja niemand rundherum darf gleich stark sein, sonst hat man Angst, dass man dann ein Stuhlbein verliert und man traut niemandem. Sagt auch viel über den Charakter von Mauro Lustrinellius. Zwei, würde ich jetzt doch sagen, stärkere Charaktere in dem Sinn, dass sie beide schon Erfahrung haben und sich auch gewisse Erwartungshaltung an ihre Zukunft so neben sich installieren.
Und wer weiss, weißt, manchmal merkt man plötzlich, etwas klappt mega gut. Wir sind wie ein Team und wenn du mal auf Niveau Bundesliga bist, dann kann es durchaus sein, dass du als Trainerteam weiterziehst.
Auf alle FCZ.
Zum Beispiel. Ja. Ja. Es macht total Sinn, oder? Wenn du merkst, dass Fußball so eine fieses Game ist, auch in Clubs innen, und du immer mit Machtkämpfen wirst konfrontiert sein und immer mit Spielerberatern, die irgendwie probieren, da irgendetwas reinzubringen, und einem Präsidenten, der irgendwie auch noch ein Sendungsbedürfnis hat, und der Sportchef, der den Arsch muss retten, ja, dass du sozusagen als Blotere, eine saubere Blodadose Fischer reist jetzt auch seit wahrscheinlich Jahrzehnten mit Markus Hoffmann zum Beispiel umeinander, weil die zwei einfach, die wissen,
wie der andere tickt.
Und das, also ich weiß nicht, ob das so etwas Langfristiges wird, aber das kann zum Beispiel auch sein, oder? Wenn man nicht unbedingt will Cheftrainer, vielleicht merkt man dann plötzlich, Cheftrainer entspricht mir vielleicht gar nicht so, aber ich habe mega...
auf WhatsApp geschrieben,
ja. Entschuldigung, ja. Ich habe es vorher so laut gehabt wegen meinem Spiel. Ja. Also finde ich spannend, ja, und die Union ist jetzt wirklich so an der Stufe, oder? Wird man zum Bundesliga-Club, wo nicht jede Saison man wieder, also darum kämpft, drinnen zu bleiben, sondern wird man schafft man es so ins Mittelfeld hinein? Weißt du, so Mainz oder so, wo zwar jede Saison irgendwie unten ist, aber Zehnten am Schluss. Souverän.
Ich glaube, es wird schon irgendetwas zwischen Mitte und Abstiegskampf.
Ja, klar. Aber ich meine, weißt du, vom Aufstellen vom Club, oder? Schafft man es, Strukturen so aufzubauen mit dem neuen Trainingszentrum, sodass man eben nicht mehr der Neue ist, der immer nur am Paddeln ist, sondern, also man ist nicht Heidenheim, oder? Ja. Union ist weit weg von Heidenheim. Ja. So. Ja.
Wir haben ja letzte Woche noch im Fußball diskutiert, ob der zu Union Berlin passt. Ich habe mir dann im Zuhören so gedacht, ja, aber also der hat ja jetzt ein paar Wochen Zeit, um seinen Fußball einfach diesen Spielern beizubringen, ne?
Ja, natürlich. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie vielleicht bei Union auch das Gefühl haben, sie können jetzt einmal noch mal ein bisschen aufbauen.
Ja.
Ah ja, das passt schon, habe ich das Gefühl.
Wer wird denn tun drin?
Ich habe keine Ahnung.
Ich finde Martin Schmidt einen sehr spannenden Gedanken.
Meinst du, er hat Bock, Trainer zu werden?
Er hat jetzt die Auszeit gehabt, wo er auch persönliche Gründe gehabt hat. Und ich glaube, der ist nochmal heiß, auch zum an der Seitenlinie stehen, nicht jetzt zwingend vielleicht einen Sportchef posten, sondern wirklich mit drin. Und er hat, glaube ich, auch nichts dagegen, trotz jetzt mehreren Bundesliga-Stationen, um in der Super League einen Club zu übernehmen. Und dass ihm der FC Thun am Herzen liegt, das hat er ja gefühlt in jedem Interview der letzten 10 Jahre, schon bevor es Thun jetzt in war als Meister, hat er das immer wieder erwähnt. Darum, also ich finde, mit ihm müsstest du zwingend reden und ich glaube, so wie ich das so ein bisschen raushöre, auch beim FC Thun wird man ja auch viel aufs menschliche Wert legen, dass man so einen Kommunikator hat, einen, der ja irgendwie auch kannst als Charakter und gewisse Empathie hat gegen aussen und gegen innen. Und das ist natürlich der Martin Schmidt absolut. Also mit wenn ich mit alten Weggefährten von ihm rede, dann wird er als super, super, super Typ bezeichnet. Ja, finde ich jetzt absoluter Top-Kandidat. Müsste es so sein. Also ich hoffe also
wenn,
sehr...
Wenn er auf dem Markt ist und sich das wirklich vorstellen kann und seine finanziellen, also sein Lohn vom Bundesliga-Niveau massiv müsste er es ja zurückschrauben, oder? Ja, auf jeden Fall. Und würde auch vom Fußball her passen. Also steht ja für intensiven Pressing-Fußball. So ist er ja nach Deutschland gekommen, weil er das bei den Junioren so hat schütten.
Thomas Heberli ist mir noch in den Sinn gekommen. Ich glaube einfach, es wird sicher eine Schweizer Lösung.
Mir die absolut Sinn für den FC Thun. Also eine Schweizer Lösung.
Ja. Ich bin sehr gespannt.
Ich habe das letzte Mal Ludovic Manja in den Ring geworfen. Aber sehr aus
Glaube ich wirklich nicht, dass der Ludovic Manni das macht. Weil, das muss man schon auch dazu sagen, eigentlich ist es ein, also man muss ein sehr grosses Selbstvertrauen haben, um die Aufgabe zu nehmen, weil es kann nur noch schlechter werden. Oder? Also du hast Doppelbelastung, du verlierst Leistungsträger ganz sicher den Sommer. Die Erwartungshaltung steigt vielleicht, die Gegner sind besonders noch mal mehr motiviert, um jetzt das Thun, wo so durchmarschiert ist, zu schlagen. Wenn du Titelverteidiger bist, ist noch mal eine ganz andere Ausgangslage. Und ich glaube schon, dass die sehr, sehr werden zu beissen haben nächste Saison.
Absolut, ja. Ja.
Und darum, also, das ist jetzt nicht so, als übernimmst du den Post und denkst, es geht um Titelverteidigung und Champions League, sondern wahrscheinlich eher in der Richtung Abstiegskampf, hätte ich jetzt gesagt, aber vielleicht bin ich dann auch wieder zu gemein.
Das Positive wird sein, dass die Clubführung zumindest auch die ähnliche Vermutung hegt und nicht davon ausgeht, dass du den Titel wirst verteidigen, oder?
Gang schwer davon aus, ja.
So, vom internen Enttäuschungsmanagement dürfte das nicht so schwierig sein. Und ich glaube auch, Thunerinnen und Thuner sind jetzt nicht schon auf Serienmeister gepolt. Also weißt, ich glaube es auch nicht, dass sie das Stadion abbrennen und mit Heugabeln vor der Trainerkabine stellen, wenn die ersten drei Matches nicht
gewinnen. In der Quali nicht gewinnen.
Ja.
Okay. Ja. Was ist noch passiert?
Beim FC Basel ein neuer Assistenztrainer. Angelo Schirinzi.
Mhm.
Beach Soccer Legende.
Mhm.
Der Mann, der eigentlich das Beach Soccer in der Schweiz erfunden hat. Also er hat es nicht erfunden, aber er hat es in die Schweiz gebracht,
ja.
mit vollem Feuer. Hat die Schweizer Beach-Soccer-Nazi im Alleingang zur Weltklasse gemacht. Ich habe immer
gemeint, Jan Stankovic war, aber da weiss ich einfach zu wenig.
Der Jan Stankovic ist der geshootet hat. Mhm. Und Angelo ist der, der das Team zusammengestellt hat. Angelo ist mit mir in die Schule gegangen.
Okay.
Hat mit dem Patrick Rahm beim FC Riechen geshootet. Guter Techniker gewesen, aber er hat gemerkt, es reicht nicht ganz auf und er hat immer wollen, er hat schon wollen Karriere machen, er hat gemerkt, es reicht nicht, dann hat er Beach Soccer entdeckt, hat selber verschutten und hat das mega gepusht in der Schweiz und ist dann so über den Fußballplatz tingelt von der Schweiz und hat talentierte Schüttler gesucht, wo es halt auch oben nicht ganz so reicht, eben unter anderem Stankovic und hat dann da irgendwie, der hat bis 40 oder so, ist doch der Nationalstaat. Und ja, also ich habe gewusst, dass er die Lizenz hat. Er hat, glaube ich, beim Finken mal hospitiert, aber hat noch nie meines Wissens nach Rasenfußball einen Trainerposten gehabt oder einen Assistenztrainerposten. Außer es wäre mir entgangen. Finde ich sehr interessant. Er ist meines Wissens noch ein Kumpel von David Degen. Und da weiss ich jetzt gar nicht, ob ich als Cheftrainer einen Kumpel vom Präsidenten in der Garderobe habe. Aber vielleicht ist das ja keine Ahnung.
Also ich habe einfach mal dann irgendwann so mitbekommen, also eben auf dem, wie sagt man?
Latrineweg.
Auf dem Latrineweg. Dass eben das Thema gegangen ist, so wie mit was für einem Trainerteam gehen wir in Zukunft. Und dann ist dann auch das klar geworden, wo der David Degen ja schon beim letzten Spiel eigentlich angekündigt hat, dass der Stefan Lichtsteiner der Cheftrainer bleibt. Dass man aber, glaube ich, ihm möchte noch einen erfahrenen Trainer zur Seite stellen. Und das ist jetzt er.
Ja, also. Also ein extrem umtriebiger Typ, hat wahnsinnig viel Power, eben reisst viel Zeug an, hat auch das ganze Beach Soccer, also auch geschäftsmässig aufgebaut und so. Die Nationalmannschaft, ich behaupte, ist auch allein am Leben gehalten und zu Titel geführt. Ist ein Trainer gewesen.
Und auch öffentliche Aufgaben noch übernehmen, oder? Also, so wie ich das in Erinnerung habe.
Kann schnurren.
Kann der reden und.
Ja, ja.
Und
ja, kannst
ja auch anstellen.
Jovial, hat sich auch immer müssen selber promoten, weil es jetzt nicht so gesehen, dass alle Zeitungen immer gesagt haben, oh, ich will unbedingt mal noch über Beach Soccer schreiben. Sondern also, er hat eigentlich immer müssen kommen und hat ihm gesagt, hey, komm nochmal, das ist cool und mach mal und so. Aber er war jetzt der erfahrene Fußballtrainer ist, wo, aber wahrscheinlich sagt man dann, okay, der Liechtensteiner taktisch, technisch müsste er es eigentlich im Griff haben. Vielleicht brauchen wir irgendjemanden mit einem anderen Blickwinkel oder wo eben andere
gute Laune.
Wo andere, genau.
Harmonie, Vibes.
Genau, reinbringt. Dann kann das der Anschluss sein. Also, er kann sicher Euphorie wecken und die Leute bei Laune halten und kützeln und so.
Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass der irgendwie gerade den Machtkampf mit dem Stefan Liechtensteiner wird suchen. Ich kenne ihn nicht persönlich. Ich höre wie von dir, von anderen auch aus der Region Basel oder wo mit Beach Soccer zu tun haben in den letzten Jahren sehr viel Positives über ihn als Mensch und als Beach Soccer Legende. Darum.
Ja. Aber es ist auf jeden Fall eine überraschende Ernennung.
Das ist so, ja.
Anders kann man es nicht sagen.
Ja.
Im Gegensatz zum Harald Gemperle, wo Assistenztrainer.
Yassin Mikari. Ja. Den hast du gesehen. Oh.
Den hat man eben gewusst, ja. Harry Anteportas. Ja. Genau. Beim FC Zürich.
Also, Marcel Koller hat sein ganzes Trainerteam zusammen, wo er auch bei Al-Ahli hat in den letzten Jahren. Ich habe mich dann mehr gefragt, was kostet das Ganze? Also wenn man vorher mit dem Dennis Hediger und so Johan von Landen und so und jetzt?
Die Frage ist so, also wenn man so ein Budget hat, dann ist jetzt ein rechtes Teil von diesem Budget ist jetzt in diesem Trainerteam inne.
Vermutlich schon, oder?
Ja. Und gleichzeitig habe ich nicht das Gefühl, dass der Marcel Collo kommt und sagt, ja, ist mega cool, wir shooten mit der U19 geschwächt. Also, der hat ja seine Ansprüche. Also ich nehme schon an, dass er wird gewisse Qualität im Kader verlangen und die Qualität ist nicht, es ist ein AAA-Talent aus der U19, wo wir überzeugt sind, dass das super wird, sondern einer, der schon 2-3 Matches im Profifußball gemacht hat und bewiesen hat, was er kann.
Ja.
Oder soll ich das völlig fehlinterpretieren?
Ich glaube schon, dass man sehr viel auf Jugend wird setzen.
Aber so eine, die Achse?
Ja, die hat wie auch schon.
Okay.
Dem Hack.
Berisha.
Berisha und.
Fertig.
Berea.
Ah ja, stimmt.
Da ist noch der Camberi. Bredian Krasnitschi wird ja kaum beim FCZ bleiben. Ja.
Ja. Okay.
Dann verkaufen wir vielleicht noch den Philipp Kini. Der Zaba wird mir ja sicher verkaufen. Was? Das ist jetzt auch noch Hoffenheim, glaube ich, im Rennen. Brügge, Hoffenheim, Sassuolo. Habe ich irgendwo gehört. Ja.
Jo.
Man kann auch noch schauen, ob es noch Spieler gibt mit GC-Vergangenheit.
Kommt sicher gut an.
Ja, also mit Heinz Lindner hat man jetzt schon mal den zweiten Goalie geholt, der sicher auch GC-Vergangenheit hat, wo dann sich ja auch die Fans geäussert haben vor dem Herrenschürli. Lindner, du scheiß Hopper. Yassin Mikari ist zwar in der Jugend vom FCZ, aber dann auch zu GC gegangen, irgendwann im Laufe seiner Karriere. Ich weiß nicht, ob es da wieder das Transparent gibt. Ich weiß auch nicht, wie viele Sprüche dass man da noch auf Vorrat hat für noch mehr Ex-Hopper.
Beim Heinz Lindner, wo ist der Heinz Lindner nicht Ex? Also, er ist ja auch Ex-Sion und Ex-FCB.
Ja, aber bin ich denn der Einzige, der das ein bisschen versteht? Also, es ist ja, ich mache mich jetzt da die ganze Zeit drüber lustig, aber es ist ja schon. Also, wenn jetzt beim FCB gefühlt alle zwei Wochen ein neuer Ex-FCZler kommen würde, dann würden die doch das auch nicht wahnsinnig lässig finden, oder?
Ich mag mich mal an eine Zeit erinnern, wo ein Ex-GC-Trainer und Schüttler den Club ins neue Jahrtausend und in eine neue Ära eingeführt hat mit Champions League-Fußball. Und da hat
es
Pascal Zuberbühler, Boris Miljanic, Bernd Haas.
Das ist doch etwas anderes.
Bruno Berner.
Wenn du der Liga-Krösus bist
und
der Konkurrenz einfach die besten Spieler wegnimmst, obwohl es vielleicht ein paar Wochen vorher noch mit dem brennenden Basel-Schal irgendwo
ist. Es ist ein Anti-Basel-Schal. Er ist eigentlich dort, ist er schon mit dem Herzen eigentlich schon Basel.
Ja, aber es ist doch etwas anderes, als wenn einfach so die. Ja, es ist jetzt nicht so, als hätte es der Scheck und. Wer könnte ihn noch nennen?
Nein, ich habe in der NZZ hat ein Kollege von uns geschrieben, es sei ein bisschen provinziell, dass man das irgendwie so...
Ich bin gespannt, was wir für Kollegen wie der NZZ haben.
Und ich habe dann gefunden, als ich das Wort gelesen habe, provinziell, habe ich gedacht, nein, finde ich nicht. Also gehört ja schon zu einer positiven Club. Gegnerschaft, Derby in einer Stadt gehört ja schon ein bisschen dazu, dass man irgendwie so findet, der eine Spieler gehört zu dem Club und der andere Spieler gehört zu dem Club.
Ja, der Stefan Rami.
Ja, genau. Ja. Stimmt, das ist Stefan, der geschrieben hat. Ja. Ich habe nicht mehr gewusst, was geschrieben hat, da habe ich nichts gesagt. Ja. Und ja, passt halt blöderweise nicht in die heutige Fußballwelt rein, wo eben Spieler wie der Heinz Lindner schon in der halben Liga unter Vertrag gewesen sind und dann hat Familie, die er muss ernähren muss und jetzt kommt als nächstes halt der FCZ, wo er einen Job gibt, als Nummer 2 und man weiss, der macht keinen, der ist das jetzt schon jahrelang gewesen, das ist eine gute Nummer 2, wenn er muss shooten, dann hebt er ein paar Bälle und sonst ist er ruhig und tut nicht Silas Hubo mit Psychotrickli im Training kaputt
oder
machen.
Oder LinkedIn-Post.
Nicht LinkedIn, genau. Also, ja, aber ich kann es begreifen. Ich habe das Schönste an dem, es ist ja kein Spruchband gewesen, es ist ja aufgemalt gewesen. Es hat zwei sehr schöne Details gehabt, an dem Spruch, auf dem Boden vor dem Home of FCZ gepinselt war. A, ist da der Lieferwägel vom FCZ gestanden und man musste ums Lieferwägel umpinseln.
Ja.
Damit der Spruch aufgegangen ist. Und B, ist es nichts für ungut, wo vorne dran war. Und ich zuerst nicht gewusst habe, warum das Deutsch, also ich weiss schon, was es bedeutet, aber das ist ein Zitat ja aus dem Schreiben vom FCZ-Präsident Angelo Canepa, wo im Matchheftli vor zwei Wochen geschrieben hat, ja, wo es um den Chor gegangen ist und dass man den blöd findet, als GC-Ikone. Nichts für ungut, aber wir müssen da auf den Club schauen und genau. Das habe ich noch schönes Zitat. Also so Scheisshopper, so, finde ich immer so ein bisschen, findet man noch irgendetwas Nettes, aber, oder weißt du, etwas Interessantes als Scheiss. Aber,
Gott, das ist schlimmer.
Ja.
Ja, aber ja.
Aber das nicht für ungut, das hat mir gefallen.
Schön.
Dort,
bin ich gespannt, was jetzt da...
Was als nächstes
kommt. Ja, was als nächstes kommt.
Und mit dem Harald Gempel kommt wenigstens jemand zurück, der ja jahrelang FCZ-Assistenztrainer war und auch Titel gefeiert hat mit dem Club. Vielleicht wiegt das irgendwie... ein Videoanalyst auf oder so.
Ja. Gut. Bin gespannt. Ein Thema, wo mich noch beschäftigt hat letzte Woche, ist die ganze Kader-Nomination von Murat Yakin, wo ja nicht alle so glücklich gewesen sind, dass ich das ein paar Tage vorher veröffentlicht habe.
Ich schon, ich habe es sehr gern gelesen.
Und haben dann auch, also der Christoph Spicher ist zum Beispiel richtig hässig gewesen, glaube ich. Ja. Der hat ja dann auch uns noch ein Statement gegeben, Professionalität in Frage gestellt vom Verband, dass eigentlich sie während dem IB-Spiel erfahren haben, im Blick, wer da nominiert wird und wer nicht, und dann auch erfahren haben, dass die ganzen Spieler kontaktiert worden sind, so kurz vor dem letzten Saisonspiel. Ja. Ich habe nicht so den Vorwurf, der im Raum steht, den er aber nicht klar äußert, dass irgendwie der Montero sich könnte verletzt haben wegen dieser negativen Nachricht vor dem Spiel, finde ich ein bisschen wild. Aber ich habe schon auch verstanden, dass man das vielleicht aus IB sich nicht so lässig gefunden hat. Auf der anderen Seite ist es jetzt in dem Spiel auch nicht mehr um viel gegangen.
Ja, das ist schwierig, oder? Was das Mentale kann schon einen grossen Einfluss haben, aber das da jetzt den Kausalzusammenhang zu erstellen, finde ich auch sehr schwierig. Ich die ganzen Nominierungen. Früher war es mal irgendwie so gewesen, da ist halt der Nationaltrainer mit einem A4-Blatt vorne gesessen.
Hallo Ancelotti.
Und hat abgelesen, wer dabei ist, und dann ist es so gewesen. Und dann, also beim Ancelotti, also bei den Brasilianern, hat ja eine Verteidigung. Hat ja die WM-Nominierungsparty gehabt und ist dann nicht nominiert worden. Und weil man das dann trotzdem auf Social Media stellt, wenn man das anschauen wie eine Nicht-Nominierungsparty, oder? Also dort ist offensichtlich, sind keine Telefone gemacht worden. In Deutschland ist es ja auch so, da hat man ja auch wollen, das total professionell unter den Deckel behalten, aber natürlich, wenn du dann irgendwie 50 Leute musst anrufen und sagen, nein, du bist dabei oder du bist nicht dabei, sobald, also wenn du mir anrufst und sagst, du bist entlohnt, dann Leute nehme ich auch, aber behalte es doch bitte noch für dich, nehme ich als nächstes nicht das Telefon in die Hand und Leute allen an und sage, ich bin entlohnt, oder ich bin, also weißt du, so, also ich glaube, es richtig super machen kannst du es nicht, aber.
Ja, also Deutschland macht schon besonders schlecht. Also wirklich unfassbar. Also, dass der Oliver Baumann, der jetzt die ganze Zeit monatelang geheißen hat, er ist Nummer 1 von Deutschland, dann irgendwie nach seinem letzten Saisonspiel von den Sky-Moderatoren erfahrt, dass Manuel Neuer wohl nominiert ist und sicher nicht als Nummer 3. Mhm. Das ist schon sehr bitter. Und ich finde, das ist wirklich auch ein bisschen respektlos gegenüber den Spielern. Bei der Schweiz war es ja so, habe ich zumindest mir so können zusammenbauen, dass man ja am Montag und Dienstag die grosse Social-Media-Aktion geplant hat. Das heisst, man hat eigentlich die Spieler müssen am Sonntag informieren. Und ich glaube, man hat einfach irgendwie Samstag, Sonntag den Spielern gefragt, du, wann sind sie erreichbar? Und auch die Spieler von IB haben dann nicht gefunden,
nach dem Match.
Hey, ich habe noch ein Spiel, lass mich in Ruhe, ich möchte mich darauf vorbereiten, wir können nachher sehr gerne telefonieren, sondern hey, ich bin erreichbar.
Eben, es ist eh schwierig, wie man das Ganze macht. Aber vor allem, wenn man es dann bei uns eh schon vorher kann lesen, ist eine Social-Media-Aktion, ist dann gar nicht so verrückt spannend. In dem Jahr sind sie beim Verband auch mega happy gewesen, oder?
Ich bin auch willkommen geheißen worden zur Pressekonferenz, ja, und habe einen Espresso bekommen.
Das ist schön.
Und, ja.
Das ist doch schön.
Also, ja. Nein, aber ja, logisch. Freude haben sie wahrscheinlich nicht gehabt. Aber es gehört ja auch ein bisschen, also ich finde, es gehört ja doch auch, oder man kann das auch kritisieren übrigens, auch, oder die finden, der Fabrizio Romano oder auch wir, tun da ein bisschen die Romantik aus dem Fußball rausnehmen, indem wir ja jeden Transfer schon im Voraus versuchen, zumindest irgendwie zu liken, aber es gehört ja auch ein bisschen. Das ist ja das, wenn die Leute interessiert und wollen lesen. Und
also ist die Romantik vom Fußball, ist, dass der Transfer bekannt gegeben wird vom Sportchef? Nein, alle darüber schnurren einen Monat lang und dann kommt er doch nicht oder dann kommt er halt.
Es hat ja schon früher eine Phase gehabt, wo dann einfach plötzlich einer da war. Ja. Und dann hat man sich darüber, und das ist so ein Überraschungseffekt und nicht, man weiss vom ersten Telefonat oder schon von der Absicht vom ersten Telefonat bis zum letzten Verhandlungsschritt, kann man alles nachlesen.
Aber ich glaube, im Schweizer Fußball klingt das schon ab und zu. Ist nicht, ich glaube, ist der Mendy ist auch monatelang vorher angekündigt worden? Ist das nicht,
Der Mendy ist überrascht.
Eben?
Ja.
Für alle? Auch für ihn, glaube ich.
Ja. Ich kann nicht, was für dich auch. Ja. Ich weiss nicht, haben wir noch... Es ist schon eine Stunde, 12 Minuten. Nein, ich habe gefunden, so die ganze WMK, das sonst finde ich noch spannend. Thomas Tuchel ist ja auch richtig drunter gekommen, weil er ein paar Spieler die eingeladen hat, die eigentlich als sehr, sehr talentiert gelten. Ja, aber ich glaube, haben wir noch genug WM-Sendungen, um uns über das zu
unterhalten. Um die 56 Kader durchzugehen. Wie viel Panini-Bildchen hast du schon?
Lustig, du bist schon der Dritte, der mich heute fragt wegen Panini-Bildchen. Ich habe... Kein.
Mhm. Meine Tochter hat gestern vorgerechnet. Nein, das ist ein Freund von ihr gewesen. Wie viel das kostet, wenn man so ein Heft würde voll haben. Und der hat dann, hat das, glaube ich, verglichen mit dem Inhalt von seinem Sparsäule. Und ist zum Schluss gekommen, dass er eine andere Investitionen tätigt.
Ich hatte zwar immer Freude gehabt, denen.
Ich auch. Mein erstes war 86. Das war aber auch das Einzige, das ich glaube, so richtig...
Ich war noch nicht mal auf der Welt gewesen. Und du hast schon Panini-Bildchen gesammelt.
Das Einzige, das ich glaube, so richtig gesammelt habe. Und dort sind die schlechten Teams wie Ungarn noch, haben zwei Spieler auf ein Bildchen müssen. Und das war dann quer gewesen. Also Ungarn hat nur alle Teams haben zwei Seiten gehabt. Und immer, das sind ja nur 16 Teams gewesen, und immer bei der Vierergruppe, das vierte Team ist nur auf einer Seite gewesen mit Doppelbildchen.
Wie sind denn die dort angekommen? Da haben wir ja noch nicht können fliegen, oder?
Woan? Auf Mexiko. Die sind gerudert, darum sind sie so fit gewesen.
Okay.
Nein, und genau, und Ungarn sind unter anderem, die anderen weiß ich nicht mehr, der noch dabei war, wo doppelt war. Und der Ersatzgoalie von Ungarn hat eben so einen geilen Bart gehabt. Und dann hat er, glaube ich, noch irgendwie Laszlo Tiszt geheißen oder so. Und dann hat er ausgesehen wie ein Distel mit so einem Riesenbart. Das war eigentlich das Lieblingsbild von allen gewesen.
Schon?
Ja, schon, weil der hat einfach okay. So unfassbar wild ausgesehen, dass man den hätte wollen haben.
Nein, sonst. Bei mir kann er erst wie 98.
Ja, okay. Nein, da bin ich schon draußen gewesen.
Dann ist schon raus.
Rausgewachsen.
Bist du schon an der WM gewesen?
98? Nein.
Nein. Okay. Ja, du, Florian, ist eine schöne Saison gewesen.
Ja.
Ja. Fußballer ist nicht immer hochstehend, aber in Sachen Talking Pieces und Gesprächsstoff haben wir, glaube ich, sehr, sehr viel Material bekommen und gehabt.
Und das Gute ist ja, also die ersten, also so die Cliffhanger für die nächste Saison sind ja schon da, oder? Ja. Also gibt's GC noch, wenn, jo, mit welchen Farben shooten sie und haben sie einen Trainer?
Ja.
St. Gallen, löst man den Club auf?
Ja.
Ist es grün-weiß für nie mehr?
Kauft der Matthias Hüppi GC?
Mit seiner Abgangsentschädigung von St. Gallen. Genau, shootet der FCB nur noch auf ganz fest gesandeten Platz im Joggeli.
Was ist mit IB?
Was ist eigentlich mit IB?
Was passiert im neuen Stadion vom FC Lugano?
Ja, genau. Haben Journalisten auch so Sessel, wo man kann Massagefunktion einschalten kann?
Wahrscheinlich nicht, aber ich bin letztens im Stadion gewesen. Und
was nicht?
Ich bin enttäuscht. Es sieht also sehr cool aus. Ich glaube, hat Journalistenplatz. Und man muss ja sagen, das Catering bzw. die Pasta im Gonaredo zumindest vorher ist schon Champions League von der Journalistenverpflegung.
Schafft die Schweiz einmal eine ganze Europacup-Saison ohne ein Team in einer Gruppenphase?
Ja.
Wäre möglich.
Nein, St. Gallen kommt schon in die Gruppenphase.
Darum?
Sion auch.
Sicher?
Lugano auch.
Okay. Drei? Boah, gut. In dem Fall?
Prinzip Hoffnung. Wie immer. Danke euch vielmals fürs Zuhören die ganze Saison durch. Danke dir, Carlo, fürs Produzieren die ganze Saison durch. Ich bin zwar ein bisschen enttäuscht von euch, dass ihr jetzt am Pfingstmäntig so viel gehabt habt, ihr müsst Pfingstmäntig machen. Aber St. Gallen ist ja ein Thema. St. Gallen ist ja, eigentlich hat uns gerade die Karte gespielt.
Zum guten Glück richtig. Haben wir nicht am Pfingstmäntig aufgenommen.
Falls ihr Feedback habt, Wünsche, Ideen, auch für die neue Saison, schickt uns E-Mails auf vz.blink.ch und ab dem nächsten Montag sind wir wirklich dann komplett im WM-Modus. Ich fliege auf Amerika, nehme vorher noch eine Sendung auf mit unserem neuen WM-Experten, den ich den Namen noch nicht verraten. Und hast du ihn schon verraten?
Nein, ist schon Verwaltungsrat vom FC St. Gallen.
Vielleicht. Und
kauft der GC.
Vielleicht auch. Vielleicht beides. Und du, wann bist du das erste Mal im Einsatz? Kurz vor dem Auftaktspiel?
Am 9. Ich glaube, es ist irgendwie eine Auftaktssendung mal eingeplant. Und genau, wir ganz.
Mit hochkarätigen Gästen.
Mit hoffentlich hochkarätigen Gästen, genau.
Ja. Gut. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Ah, du bist am Champions League-Finale?
Ich bin am Champions League-Finale.
Also, blick.ch, verfolgt am Florian seine Reise auf Ungarn.
Genau, nimm euch mit in meinem Koffer.
Genau. Gibt es sonst irgendetwas an Schweiz oder Danien?
Freuen wir sich drauf?
Ja. Haben mich x Leute gefragt, wieso das Ziel gegen Jordanien testet. Die machen auch der WM mit.
Ja.
Ja. Ich bin, glaube ich, sogar mit denen auf dem Flieger am Montag.
Da freue ich mich auf Insights zum jordanischen Team. Ist gute Stimmung. So, wie schaut die 4-4-2?
Ja. Fliegen zu Eco, Business First. Premium Economy. Ja, ich glaube, es wird nicht mehr besser, oder?
Nein.
Gut. Tschüss miteinander.
Ciao zusammen.